Es ist, glaube ich, genau ein Jahr her, dass ich das letzte Mal da gestanden bin. So schnell geht das Jahr durch. Habe ich auch gedacht, heute Morgen. Wieder ist ein Jahr älter und hoffentlich auch ein Jahr gescheiter. Aber das können wir jetzt nicht nachschauen. Ich möchte mit euch heute Morgen ein Thema angehen, wo nicht in dem Sinn ein Predigt ist nach einem bestimmten Text, sondern es ist ein Themenpredigt, wie man dem so sagt, wo ich verschiedene Texte dann natürlich drin habe aus dem Wort. Aber ein Thema, wo mich in der letzten Zeit auch wieder neu angesprochen hat und wo ich dran gearbeitet habe. Und das möchte ich euch heute Morgen weitergeben. Ist das Evangelium eine Religion wie jede andere? Ich weiß nicht, vielleicht hast du dir die Frage noch gar nie gestellt. Das ist gut möglich. Aber was würdest du dazu sagen, wenn dich jemand würde fragen, was ist denn das Spezielle? Was ist das Spezielle am Evangelium? Es kommt immer wieder vor, dass ich mit Menschen ins Gespräch komme über Gott und die Welt. Ihr wisst ja, ich tue auch noch Postauto fahren. Und da gibt es immer wieder Möglichkeiten, etwa mal in der Pause ein kurzes Gespräch zu führen. Und dann probiere ich in diesem Gespräch immer wieder auch ganz klar irgendwo hinführen auf Jesus Christus, denn an dem entscheidet sich alles. Und sehr oft reagieren die Menschen dann mit Aussagen wie, ja, ich glaube auch an Gott, so ungläubig bin ich nicht. Dann sage ich, ja, auch der, der nicht glaubt, glaubt etwas. Es geht gar nicht ohne Glauben. Und dann andere sagen, ich lebe ehrlich, ich saufe nicht, ich rauche nicht, ich spende ab und zu und habe noch niemanden umgebracht. Ja, was soll ich denn noch mehr? Eine Frau hat mir gesagt, ich hoffe, das wird dann schon länger, irgendwann mal. Und kurz vor dem Abfahren müssen sie sagen, nein, gute Frau, es reicht halt dann einfach nicht. Und dann ist sie ganz böse geworden. Kann es geben. Aber wenn ich dann nachfrage, was es mit dem Glauben an Jesus Christus auf sich hat, dann kommt oft einfach ein Achselzucken oder in einzelnen Fällen eine Abwehr, in dem, dass sie sagen, mit Gott kann ich schon etwas anfangen, aber mit Jesus Christus muss man nicht kommen. Und die Antworten, die zeigen mir, dass manche Leute, auch unsere Leute, die wir um uns herum haben, das Christsein auf die gleiche Stufe stellen, wie alle anderen Religionen und annehmen, dass es nicht darauf ankommt, was einer glaubt. Die Hauptsache ist, er glaubt etwas. Das sagt man denen so. Und ganz clevere sagen dann, das Beispiel mit dem Matterhorn, das kennt ihr sicher auch. Man kann von der italienischen Seite rauf, man kann von der Schweizer Seite rauf und oben kommen alle auf den Gipfel. Natürlich, auf dem Matterhorn stimmt's. Aber stimmt das auch beim Glauben? Ist das auch so dort? Ist das so einfach oder gibt's doch einen Unterschied? Können wir das Evangelium, die frohe Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus, so auf die gleiche Stufe stellen, wie der Lösungsversuch von allen anderen Religionen und Philosophien von dieser Welt? Das ist eine Frage, die mich bewegt hat. Und eine weitere Beobachtung hat mich dazu geführt, dieser Frage etwas genauer auf den Grund zu gehen. In verschiedenen Stellen, vor allem im Alten Testament, beklagen sich ja Propheten oder Gott selber durch Propheten, dass das Volk Israel der wahre Gott und Schöpfer verlassen hat und dafür den Nichtsen, also den nichtwertigen Götter von anderen Völkern rund um sie herum nachgefolgt sind und dienen haben. Es sind Worte, die ganz klar aussagen, dass es einen wesentlichen Unterschied gibt zwischen dem Schöpfergott, wie uns das Wort Gottes das ihn darstellen tut, und den Göttern der Religionen und der Philosophien von all diesen Völkern, die Israel umgeben hat. Da können wir zum Beispiel Folgendes lesen, schon im 5. Mose. Dort heißt es, ich will mich vor ihnen verbergen, will sehen, was dann aus ihnen wird. Denn sie sind eine verdorbene Generation, Kinder, die keine Treue kennen. Sie machten mich eifersüchtig mit Göttern, die keine sind, und machten mich zornig mit wertlosen Götzen. Hat Gott schon denn zumal durch Mose müssen sagen? Und immer wieder hat er das gesagt, auch bei den Propheten. Im Moment gerade in meiner persönlichen Bibel lese ich im Prophet Hesekiel, Jeremia. Ich gehe chronologisch durch die Bibel durch. Und was die Propheten nicht alles haben müssen aufdecken und immer wieder sagen, Jeremia ist es fast zur Last geworden. Wo er gejammert hat, kann ich denn nicht auch anders noch sagen? Muss ich denn immer noch mal Leid predigen? Oder dann lesen wir im 1. Chronik, im ersten Lied, wo der Asaf mit seinen Söhnen im Auftrag von David gesungen hat, denn der Herr ist gross und sehr zu loben. Mehr als alle anderen Götter ist er zu fürchten. Die Götter anderer Völker sind nur Götzen, der Herr aber hat den Himmel gemacht. Da sehen wir einen Unterschied. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt wirklich nur einen Schöpfer Gott und das ist der Richtige und alles andere, wo die Welt und die Menschen und die Völker erfunden haben, ist nichts eigentlich in dem Sinn, es sind wertlose Götze. Im Neuen Testament ist auch eine Stelle, wo das zeigt, wo viele Jünger Jesus verlassen haben, dort Johannes 6 lesen wir das, weil sie empfunden haben, dass die Rede von Jesus so hart ist, hat er sich gekehrt zu seinen Jüngern und hat gesagt, wollt ihr auch weggehen? Und darauf aber sagt der Simon Petrus das bekannte Bekenntnis, Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens oder dass die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Das zeigt auch, der Petrus hat schon darüber nachgedacht. Wo gibt's denn wirklich die Worte, wo man sich drauf kann verlassen? Und er hat gesehen, bei Jesus ist es, das ist das Wort. Und darum hat er das ganz klare und offene Bekenntnis dann auch gesagt. Aber worin liegt denn der Unterschied zwischen der Religion und dem Evangelium? Und wie erklären wir das Menschen, die alles in gleichen Topf schiessen? Die sagen, das ist alles eins, die Hauptsache ist eben, du glaubst etwas. Und dieser Frage möchte ich mit euch heute Morgen ein bisschen nachgehen. Eins möchte ich vorausschicken, wir können unmöglich heute Morgen alle Weltreligionen im Einzelnen anschauen. Das würde viel zu weit führen. Ich würde mich beschränken auf zusammenfassende Aussagen über die wesentlichen Inhalte, die eine Religion beantworten sollte. Zuerst aber einmal zu der Frage, was man unter Religion denn eigentlich versteht. Religion kommt vom lateinischen Religio, was Ehrfurcht bedeutet. Also, man hat Ehrfurcht vor etwas. Aber Ehrfurcht, das Wort, tut ja eine Vielzahl von Anschauungen umschreiben. Und eine kurze Definition ist recht schwierig. Ich habe doch noch eine gefunden von einer Britta Pawlak auf einer Homepage, Helles Köpfchen, wo sie schwierige Sachen für Kinder erklären. Das ist eine gescheite Sache. Und die schreibt eine Definition, allgemein handelt es sich bei Religionen um Weltanschauungen und Systeme von Sinngebung, die mit dem Glauben an etwas Übernatürliches wie eine höhere Macht verbunden sind. Das ist natürlich klar, für Kinder zu erklären, dann muss man dort auch noch viel erklären. Aber es ist eine Zusammenfassung, was alles im Wort Religion drinnen ist, was man darunter sehen kann. Eine Religion umgibt also das Leben von einem Einzelnen mit einem höheren Sinn. Und damit versucht sie, eine Antwort zu geben auf die Urfrage vom Mensch, woher komme ich und woher gehe ich? Und das ist jetzt nur ein ganz einfacher Umriss, um die ganze Frage von der Religion. Ein Umriss, der vorerst nicht einmal nach wahr oder falsch fragt. Es ist einfach eine allgemeine Formulierung. Für uns als Christen, als gläubige Christen, als Gotteskinder, wird es da interessant, wo die einzelnen Religionen in ihren Aussagen der Bibel im Wort Gottes nach unserer Überzeugung gegenübergestellt wird. Und darum können jetzt meine weiteren Ausführungen, die ich euch weitergebe, überhaupt nicht mehr neutral sein, denn sie sind bestimmt von meiner inneren Überzeugung, dass sich der lebendige Gott, wie wir ihn kennen, offenbart hat in der Schöpfung, in seinem Wort, in der Bibel und in Jesus Christus. Von dort her sind meine Aussagen bestimmt. Also erwartet nicht eine neutrale Predigt, das geht nicht. Das kann ich nicht machen, kann vielleicht jemand anderes probieren. Aber bevor wir auf die wesentlichen Unterschiede zwischen den Religionen und dem Evangelium kommen, möchte ich einen kurzen Überblick geben zu den sogenannten wichtigsten Weltreligionen. Es sind keine umfassenden und vollkommenen Beschreibungen, sondern nur Skizzen eben über wesentliche Linien und Heilsvorstellungen. Um den wesentlichen Unterschied zum Evangelium zu kennen, brauchen wir kein umfassendes Bild von den Religionen und von ihren Riten und Vorschriften. Das ist nicht nötig. Gestern hatte ich ein spezielles Erlebnis genau zu diesem Punkt. Ich bin eingeladen worden, nach 50 Jahren meine Kollegen von der Winterhandelsschule, die ich gemacht habe, als 17-Jähriger, wieder einmal zu treffen. Ich habe die nie mehr gesehen. 50 Jahre sind vorbei und gestern haben wir uns getroffen. Hat man Aha gegeben. Aha, ja, natürlich, du bist auch dabei gewesen, Und am Schluss von diesem Treffen bin ich mit einem von diesen Klassenkollegen zusammen gewesen. Und dann sind wir auf das Thema gekommen. Er hat gesagt, du musst morgen fahren, dass du früher heim musst. Dann habe ich gesagt, nein, ich habe morgen eine Predigt. Und dann ist das Thema losgegangen. Was für einen Text hast du denn? Dann habe ich gesagt, ich habe keinen Text. Ich habe ein Thema, das ich morgen behandle. Von den Weltreligionen und Unterschied vom Evangelium zu den Weltreligionen. Dann hat er gesagt, ich habe einen dicken Schunk gelesen über Weltreligionen. Dann habe ich gesagt, und Antwort hat es dir keine gegeben, gell? Dann hat er gesagt, ja, genau so ist es. Keiner hat mir eine Antwort gegeben, über das, was wesentlich ist, oder über die wesentlichen Fragen. Wir müssen nicht alles kennen. Wir müssen die Hauptlinie kennen. Und darum möchte ich jetzt auf die Hauptlinie auch ein bisschen eingehen. Die erste und grösste Weltreligion ist der Animismus. Animismus heisst eigentlich ein Geisterglauben. Es ist eine Naturreligion, die an vielen Orten auf dieser Welt noch herrscht. Animisten gehen davon aus, dass Geister oder Seelen alle natürlichen Körper und Gegenstände bewohnen. Also der Stuhl, wo der drauf sitzt, der ist beseelt. Oder das Mikrofon ist beseelt, der Computer ist beseelt, natürlich dir selber auch, sind beseelt. Oder alles ist beseelt, auch das Haus ist beseelt. Überall ist irgendwie. Und mit dem Glauben verbindet sich immer auch wieder der Gräberkult, wie man aus diesen Naturreligionen kennt, die Entanenverehrung und der Geister- und der Dämonenglauben. Das ist heute noch weit verbreitet. Ich hatte im März die Möglichkeit gehabt, mit leichtem Osten eine Informationsreise zu machen nach Sibirien, nach Jakutsk, Jakutien. Das ist wirklich weit hinten draussen. Und für uns am Ende der Welt. Nochmal, als wir dort waren, haben sie gelacht und gesagt, wer kommt vom Ende der Welt? Ihr, von denen. Und dort sind wir unterwegs immer wieder so Bäumen begegnet, wo behangen waren mit Fähnchen und hat Sachen unter dran gehabt. Ich habe gefragt, der Übersetzer gefragt, was ist denn das eigentlich? Dann sagt er, das kommt eben jetzt aus dem Animismus raus, das ist der Dämonenglaube. Die sind unterwegs, die Jakuten oder die Sacha, wie sie ursprünglich heissen. Und wenn sie unterwegs sind, sind sie natürlich auch von Geistern umgeben, immer. Und dann haben sie Angst, dass die Geister ihnen etwas Böses machen wollen. Dann halten sie an so Stellen, an so Geisterbäume, halten sie still, die dort so ein Bändeli herhängen. Und dann glauben sie, dass dann Geister um das Bändeli herum tanzen im Wind. Und Freude haben an diesem Bändeli, dann tun sie vielleicht noch eine Opfergabe her, einen Omeletten oder etwas so. Und dann fahren sie weg und haben den Eindruck, der Geist, der bleibt jetzt dort am Bändeli hängen und wir sind frei. Wir schmunzeln darüber. Aber das ist tief verankert in diesem Volk. Das ist heute noch wirklich dort gang und gäbe. Und sie glauben auch, dass alle Phänomene in der Natur und im Leben auf solche Geister zurückzuführen sind. Und darum müssen die nachher dann eben besänftigt werden. Und sie haben immer das Gefühl, diesen Geistern ausgeliefert zu sein. Es ist ein Leben in dauernder Angst. Also es ist nicht wahr, wenn man sagt, lasst doch die Naturvölker in ihren Religionen, die sind glücklich dort. Stimmt nicht. Stimmt wirklich nicht. Wenn man her schaut, die sind dauernd in Angst. Und noch wenn sie gestorben sind, müssen sie sorgen dafür, dass es weitergeht. Und in der jenseitigen Welt, in dieser anderen Sphäre, geht der Kampf um die Existenz weiter unter diesen Gestorbenen. Also die kommen nie aus der Angst raus. Das ist der Animismus. Das haben wir dort hautnah gesehen und erlebt. Auch ein Museum haben wir angeschaut, wo all die Gegenstände eingerichtet waren, Schamanenkleider und so weiter. Da die langen, braunen Lederkleider mit all diesen Glöckchen dran. Haben wir gefragt, warum sind denn die Glöckchen dran? Warum ist denn das? Ja, damit Geister wissen, wo der Schaman ist. Gut, das ist auch eine Ansicht. Also natürlich, und dort ist natürlich dann der Auftrag von Licht im Osten, die Gemeinden zu unterstützen, die das Evangelium hineinbringen. Das haben wir dann auf der anderen Seite auch gesehen. Gut. Der nächste ist der Hinduismus. Im Hinduismus, da leben etwa 800 Millionen nach dem Glauben. Und dort geht es darum, dass ein Hindu aus einer Menge von etwa 3 Millionen Göttern seinen persönlichen Gott muss auswählen und dem dann muss dienen oder auch eben, ihn muss besänftigen. Es geht auch im Hinduismus, in der Glaubenspraxis, um magische Rituale, um Götterverehrung, um Opfer und Askese, also Verzicht. All das spielt eine wichtige Rolle. Ziel im Hinduismus besteht darin, dass man aus dem Kreislauf von Geburt, Tod rauskommt durch die Reinkarnation und dann das Selbst, also die Persönlichkeit eigentlich, irgendwo im Universalen aufgelöst wird. Das ist das Ziel. Und ich muss jetzt sagen, wir müssen aufpassen, dass wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist alles ein Suchen vom Mensch nach der Lösung. Nach der Lösung von diesen Fragen, die er zutiefst im Herzen hat. Er sucht danach, aus dem Leid rauszukommen. Aber der Weg ist dann eben zum Beispiel hier über Götterverehrung. Im Buddhismus, dort ist es nicht gleich, aber es ähnelt dem. Der Buddhist muss sich durch ethisches Verhalten und durch Mitgefühl, durch Weisheit aus dem ewigen Kreislauf vom Leiden durch die Wiedergeburten befreien. Also es ist eine Selbsterlösung. Und die Befreiung, die gipfelt dann im erleuchteten Zustand, das ist das Eintreten in das sogenannte Nirvana. Lange hat man gesagt, Nirvana ist nichts, aber das stimmt nicht. Nirvana ist ähnlich wie beim Hinduismus das Eingehen ins Gesamtuniversale rein, wo die Seele einfach in einem Gesamtuniversalen rein aufgeht. Und um den Zustand zu erreichen, muss man durch eigene Anstrengungen wie Meditation, Yoga, Selbstbeobachtung, Achtsamkeit gegenüber den Gedanken und Gefühlen und Taten einfach alles zusammen immer kanalisieren. Und das muss gehen bis zum Ende allen Begehrens. Also ich begehre nichts mehr, also nicht einmal mehr zu essen. Und das ist dann der Zustand. Im Buddhismus gibt es keinen wirklichen Gott. Also wir haben auch kein Ansprechpartner im Buddhismus Sinne. Es bleibt beim Mensch selber. Wo wir heute Morgen daheim unsere Andacht gelesen haben, ist eine Bibelstelle angegeben und die hat mich erinnert an das, was ich jetzt euch gesagt habe, wo im Hinduismus und im Buddhismus die Seele im Allgemeinen aufgenommen wird. Manches, was wir da drin in den Religionen finden, ist eigentlich eine Kopie von dem, was uns die Bibel verspricht. Johannes 14, Vers 20, da sagt Jesus, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Da geht es darum, dass wir in dem Schöpfergott innen vollkommen in dieser Einheit durch Jesus Christus einfach vereinheitlicht sind. Ich in ihnen und sie in mir, sagt ja Jesus immer wieder. Und dort werden wir das erleben. Die vollkommene Einheit mit dem Schöpfergott. Und das ist eigentlich die Kopie in den Weltreligionen, die Sehnsucht, die das eigentlich auch will, aber den falschen Weg sucht. Dann haben wir den Islam. Bedeutet Hingabe, Ergebung, Unterwerfung. Wir kennen das alles. Und der Islam ist ja eine monotheistische Religion, also eine Religion, die einen einzigen Gott anbetet. Und die stützt sich auf die Aussagen vom Koran, wo als Gott ist in diesem Wort in die Hände der Menschen gegeben worden. Also Gottes Wort, darum ist es so schwierig und schlimm, wenn ein Koran verbrannt wird. Der muslimische Glauben ist geprägt von diesen fünf Säulen: Bekenntnis, Gebet, Fasten, Almosen und Leben im Leben. Und dann einmal im Leben eine Pilgerfahrt nach Mekka. Der Allah ist für den Muslim einzigartig und unerreichbar. Völlig andersartig und absolut souverän. Er kann machen, was er will. Natürlich, Gott kann das immer. Aber der Mensch hat keine Möglichkeit, näher zu kommen oder Einfluss zu nehmen. Der Mensch bleibt ihm gegenüber nur insofern in der Beziehung, dass er sich total dem unterwirft. Und dann natürlich nach diesen Gesetzen vom Koran leben. Ob der Allah ihm gnädig wird sein, das bleibt völlig offen. Keine Gewissheit. Er kann nur hoffen, dass durch sein Verhalten er dem Paradies ein bisschen näher kommt. Ich möchte nicht abschätzig reden über die, die in diesem Glauben sind. Es ist eine Aufgabe von uns, ihnen das Evangelium zu bringen, wo ich nachher auch noch drauf komme. Die weiteren Religionen sind natürlich dann das Christentum und das Judentum. Wobei das Christentum manchmal genauso gesetzlich kann sein wie andere Religionen, wo man einfach nur Vorschriften hat, die man einhalten muss. Um Judentum geht es eigentlich heute in dem orthodoxen Judentum auch darum, Praxis im diesseitigen Leben von der Tora auszuleben und Speisgebot, Sabbatgebot, andere Gebote einzuhalten. Und für Juden ist Gott in dem Sinn auch nicht beeinflussbar. Ein Mensch bleibt nur sich dem Wort der Tora zu unterwerfen. Wenn wir jetzt die Religionen so allgemein betrachten, dann müssen wir auch herschauen, was wollen die Religionen. Alle Religionen versuchen, Gott oder das Göttliche zu entdecken. Es ist eine Suche nach dem, was man nicht kennt und doch kennenlernen will. Und dann versuchen alle Religionen, Antworten auf die letzte Frage vom Dasein zu geben. Woher geht das Leben? Woher kommen wir überhaupt? Und warum sind wir auf diesem kleinen, feinen Tüpfli Licht im ganzen Weltraum innen und erleben das, was wir erleben? Woher kommt das? Und dann die Religionen das Gewissen der Menschen beruhigen, indem sie ihnen einen Weg vorgeben, den Menschen, den sie beschreiten können, aber ohne ganz gewisse Versprechen abzugeben. Und dann fordern sie die Menschen auf, Taten, Opfer, Verhaltensweisen zu machen, um so einem Gott näher zu kommen oder einer Erlösung näher zu kommen, wenn wir auf den Buddhismus schauen. Und dann, sie geben ein Ziel an, wo der Mensch durch eigene Anstrengungen muss versuchen zu erreichen. Das können wir wirklich durch das Band weg in allen Religionen und auch in allen Unterschattierungen von diesen Religionen können wir das beobachten. Auf der anderen Seite, was aber die Religionen nicht können bieten, sie geben keine Gewissheit von der Erlösung und keine innere Ruhe, nach denen ein Mensch sucht. Denken Sie an den Kollegen, der mir das gestern gesagt hat, den ganzen Schunker gelesen und keine Antwort bekommen auf diese Fragen. Und dann löse ich den Mensch im Ungewissen, ob sie genügend gemacht haben. Wann ist denn genug mit dem, was man machen sollte? Und dann müssen wir uns als Gläubige auch an der Nase nehmen. Denn manchmal hört man doch, wenn jemand zum Beispiel krank wird. Ja, du musst nur genug glauben. Ja, du musst nur genug beten. Oder mehr beten. Ja, wann ist denn genug? Sagt einem niemand. Und so tun wir einander nur unter Druck setzen mit dem. Und dann, die Religionen, sie geben Menschen keine sichere Antwort aufs Jenseits. Keine Religion kann eine Gewissheit geben, dass es im Jenseits dann wirklich so ist, wie sie es sagen. Und die Unsicherheit wird ausgenutzt, indem lebende Menschen für ihre Toten müssen Riten abhalten, um ihnen im Jenseits zu helfen, zurechtzukommen oder Strafen zu verkürzen, wie zum Beispiel Wegfeuer. Also da sind ja auch christliche Religionen mit drin, in diesem Boot. Wenn ein Kirche sagt, wenn du alle Sakramente einhalten, garantieren wir dir das Heil. Und nach dem Tod müssen die Lebenden noch für die Toten beten und Messen zahlen und. Dann kann ja etwas nicht stimmen. Dann sind die Aussagen falsch. Also das sehen wir, was Religion einfach will bieten und eben nicht kann bieten. Die Einzigartigkeit vom christlichen Glauben steht dem gegenüber. Denn der christliche Glaube, jetzt richtig gesehen, vom Evangelium her, ist der einzige, wo einen Gott darstellen tut, wo der Mensch bedingungslos lieb hat. Und wo auf den Mensch zugeht. Und eine persönliche Beziehung zum Mensch möchte haben. Wenn wir nicht einen Gott würden kennen, der dauernd auf uns zugeht, wären wir alle hier nicht da. Das hat im Paradies angefangen, Adam, wo bist du? Und die Frage zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte bis heute. Gott kommt auf uns zu. Gott ruft uns zurück durch den Heiligen Geist zu sich. Und nicht wir sind die Ersten, die den Schritt machen. Fragen wir uns jetzt noch, was ist das Wesen vom christlichen Glauben? Das Wesen vom christlichen Glauben, wie die Bibel ihn darstellt, ist eigentlich das Evangelium, die frohe Botschaft. Warum frohe Botschaft? Kennt ihr sicher alles. Frohe Botschaft, die gute Botschaft, dass Gott sich selber zu kennen gegeben hat. Und die Bibel stellt Gott als Schöpfer vom Universum und von unserer Erde dar und zeigt uns einen Gott, der von sich aus alles gemacht hat, damit der Mensch seine Schuld, die ihn von Gott trennt, kann vergeben werden. Die Bibel zeigt uns einen Gott, wo alles gemacht hat, dass der Mensch wieder in Harmonie mit ihm kann leben. Also nicht unerreichbar und irgendwie weit entfernt muss bleiben, sondern er ist da, er umgibt uns, er liebt uns, er zieht uns zu sich. Das ist ein einzigartiger Gott. Also Gott hat alles gemacht, damit wir zu ihm kommen. Und wenn wir zurückdenken an die Religionen, der Mensch muss immer probieren, damit er irgendwo vielleicht könnte weiterkommen. Ich möchte es euch mit zwei Skizzen zeigen, eine Gegenüberstellung, die ihr sicher auch kennt. Auf der linken Seite von euch aus gesehen, Gott und der Mensch unten und dann die Werke, die Gott erreichen sollte. Das ist das, was die Religionen bieten. Mach, tu und gib dir Mühe. Auf der anderen Seite das Evangelium, Gott kommt durch Jesus Christus auf unsere Ebene, erlöst uns durch Jesus Christus und das ist der Weg wieder zu Gott zurück. Das ist das Evangelium. Gott hat alles gemacht. Ich möchte es noch mit einer anderen Skizze probieren darzustellen. Man sieht dann vielleicht nicht alles wegen dem Licht, aber die Religionen, die sagen, komm wenigstens hier rauf. Probier doch etwas zu machen, da die Stegen auf. Du musst irgendwo probieren, die Stegen aufzukommen, aber die Erfahrung ist die, wir fallen immer in der Oben runter. Wir können probieren, was wir wollen, und wenn wir meinen, wir haben den ersten Schritt gemacht, dann sind wir schon wieder unten. Das ist das, was Religionen von uns verlangen. Auch christliche Religionen können das verlangen. Dann sehen wir auf der anderen Seite aber das Evangelium. Da ist jetzt oben, das oberste in diesem Gelen heisst es weiss, Gott kommt zu uns. Gott bewegt sich von ganz oben bis ganz unten. Und zwar kommt er auf meine Ebene runter. Und was ist das für eine Ebene? Die unterste Ebene, die ich immer oben runterfalle. Auf die Ebene vom Sünder. Und er erlöst mich durch Jesus Christus. Stellen wir uns das vor. Gott hat von uns nicht einmal verlangt, dass wir den ersten Stegentritt können erreichen können. Weil er weiss, wir schaffen es nicht. Und darum kommt er in Jesus Christus auf die unterste Ebene, aber nicht auf die unterste Stufe, sondern auf die unterste Ebene, wo ich als Sünder stehe, wo es nicht erreiche. Und sagt, ich mache es für dich. Ich nehme es auf mich, was dich belastet. Und ich trage es. Ich bin das Opfer für dich und erlöse dich, sodass du einen Weg hast zurück zu Gott. Das ist Evangelium. Und hier stehen wir vor einer Einzigartigkeit, wie das passiert ist. Und die Einzigartigkeit macht den grossen Unterschied vom Christentum und der Religionen. Es begreifen es nicht alle. Paulus hat gesagt, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Was so etwas? Gibt's doch nicht. Doch, ist es, es ist die Lösung von Gott. Im Evangelium zu folgen heisst nicht Riten und Gesetze und Vorschriften einhalten, sondern an die Person Jesus Christus glauben. Und so gesehen ist das Evangelium von Jesus Christus keine Religion, sondern es ist eine Person, eben Jesus Christus. Das ist ein Unterschied. Und ich hoffe, dass durch die Gedanken ich euch ein bisschen, Nahrung habe mitgegeben, die ihr noch wiederkommen müsst. Und ich hoffe, es viele hat, wo das schon alles klar ist. Sagen, bringst mir nichts Neues, dann ist es gut. Machen wir nochmal eine Gegenüberstellung. Der christliche Glaube ist auf Jesus Christus als Person ausgerichtet. Andere Religionen sind in erster Linie auf Lehren, Gesetze oder rituelle Handlungen ausgerichtet. Im christlichen Glauben erlöst Gott den Mensch. In den Religionen kommt der Mensch nur durch eigene Leistungen vielleicht seiner Erlösung näher oder zu einem Gott. Und durch den christlichen Glauben weiss der Mensch sicher, dass Gott ihn erlöst hat. Wer sich Jesus Christus anvertraut, dann sagt der Paulus im Römerbrief, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Nicht werden könnten oder eventuell oder was unsicher ist, dass wir Gottes Kinder sind. Wer Jesus gehört, weiß es. In anderen Religionen weiß der Mensch nie, ob seine Leistungen zur Erlösung genügen. Ein Christ kann nach Gottes Gebot leben, weil er erlöst ist. Menschen von anderen Religionen probieren, durch religiöse Handlungen sich selber zu erlösen und eben nach dem zu leben, was der Gott oder Götz ihm aufträgt. Jetzt müssen wir aber noch der Frage nachgehen, ob Gesetze, die sind ja wichtig in allen Religionen, nicht das Gleiche können bewirken, wenn sie eingehalten werden, wie eine Beziehung zu einer Person, wie es jetzt in unserem Thema eben ist, zu der Person von Jesus Christus. Gesetz oder Person? Ich weiß nicht, ob ihr auch schon darüber nachgedacht habt. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ich einem Gesetz folgen muss oder ob ich eine Beziehung zu einer Person habe. Wenn ich ein Gesetz befolgen muss, dann bleibt mir eigentlich nur der Gehorsam, wenn ich danach möchte leben. Ein Gesetz tut nicht mit mir reden. Es lässt mich nicht ab. Es kann nicht auf mich reagieren. Ein Gesetz ist starr. Es ist stur, es ist gefühlslos. Denkt daran, die letzte Busse, die ihr bekommen habt, vom Strassenverkehrsamt oder von der Polizei. Da kann man nicht diskutieren. Das geht nicht. Das Gesetz ist wirklich stur und starr. Wenn ich einer Person begegne, dann fordert mich das aber auf der anderen Seite raus, mit dieser Person zu kommunizieren. Und das ist das Natürlichste, wenn wir Personen begegnen. Dann probieren wir, mit denen zu kommunizieren. Wir tun nicht Gesetze aufstellen, wie wir jetzt mit dem umgehen wollen. Wenn ein Ehepaar, das heiratet, zuerst müsste alle Gesetze festlegen, wie sie miteinander umgehen und nach dem handeln, oh, du liebe Zeit, das wird nicht gut rauskommen. Das ist nicht möglich. Sie müssen kommunizieren, sie müssen leben in dieser Gemeinsamkeit. Und so ist Gesetz nie das Gleiche, einem Gesetz zu begegnen wie einer Person. Ich lasse mich auf die Person ein, ich reagiere auf sie, sie reagiert auf mich. Und wenn ich jetzt als Gotteskind der Person von Jesus Christus begegne, dann kommt mir von dieser Person Jesus Christus als erstes in dieser Begegnung seine Liebe entgegen. Und ich selber kann und werde dann auch wieder mit Liebe ihm gegenüber reagieren. Und dann passiert genau das, was der Johannes im 1. Johannes 4,19 sagt, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist doch ganz etwas anderes als einem Gesetz begegnen. Merken wir, wie das vollkommen verschiedene Stufen sind. Und die gegenseitige Liebe, die befreit mich von der Angst, die ein Gesetz hinterlässt. Ein Gesetz ist immer fordernd. Und wenn ich die Forderungen nicht erfülle, dann bekomme ich Angst vor den Konsequenzen, vor den Strafen, die das Nichtbefolgen tut, heraufbeschwören. Das ist ja ganz klar. Wenn wir schnell fahren, dann haben wir Angst vor einer Busse. Irgendwo ist wieder ein Blitzkasten und dann hat es uns, oder? Und dann merken wir es dann. Oder vielleicht eben dann länger, wenn dann das Billett wieder geputzt werden muss. Wenn ich aber weiss, dass eine Person mich liebt, dann kann ich sie auch wieder lieben. Und dann werde ich in dieser Beziehung so handeln, wie es der Liebe entspricht. Das ist eine Herausforderung, die viel von uns abverlangt. Und in erster Linie verlangt es das, dass ich auch zurücktreten kann. Aus Liebe zum Gegenüber. Es muss nicht immer der Ehepartner sein, es können auch andere Sachen sein. Denn der grösste Feind, wo Gott heute noch widersteht, ist nicht der Teufel, der ist überwunden am Kreuz. Der grösste Feind ist unser Ego, wo immer auch Recht hat. Also, wenn ich so handle in Liebe, dann habe ich ein Gegenüber, das eben auch reagiert. Ein Gotteskind muss also nicht fragen, was es darf tun und was nicht. Oder was es muss tun und was nicht. Es gibt Christen, die sagen, ja, wie kann ich gehen, dass ich noch drinnen bin und gleich nicht rausgehe. Immer so Grenzgänger, so Zaundrücker, sagt man wie der Schaf, wo der Kopf immer wieder auf die Weide vom Nachbarn haben und dann gehen fressen. Und dann gleich noch in der Weide drinnen sind. Ein Christ muss eigentlich gar nicht danach fragen. Da fragen Menschen, die einem Gesetz folgen wollen. Eben, was muss ich oder was darf ich nicht, was muss ich nicht. Das ist Gesetz. Ein Gotteskind fragt danach, was entspricht der Liebe? Ist es Liebe, wenn ich auf der Nachbarweide fressen will? Jetzt einmal so ein bisschen salopp gesagt. Nein, Nachbarweide gehört nicht mir. Die gehört dem Nachbar, der Nachbarschaf. Die können dort weiden. Ich gehöre auf die Weide, wo ich bin. Und das ist das, was der Paulus sagt im Römerbrief. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Merken wir, was das heisst, die Erfüllung des Gesetzes. Und es sind so viele Millionen Menschen, die Gesetze erfüllen wollen, um irgendwo weiterzukommen. Und Paulus sagt, die Liebe ist die Erfüllung vom Gesetz. Alles zusammengefasst. Und Jesus hat uns ja die vollkommene Liebe vorgelebt. Und hat seine Nachfolger nicht gezwungen, ihm zu folgen. Indem er ihnen Angst vor Konsequenzen gemacht hat, wenn sie ihn verlassen. Natürlich hat jeder Weg, den wir außerhalb von Jesus suchen, seine Konsequenzen, wenn wir getroffen sind. Aber Jesus hat das nie angedroht. Ich habe schon gesagt, am Anfang, wo Jesus Volksmenge gelehrt hat und wo ihm um ihn gestanden ist, haben viele diese Lehre als hart und nicht nachvollziehbar empfunden, haben sich von ihm abgewendet. Und dann, was hätten wir recht gemacht, wenn wir auf die Jünger geschaut hätten, in dieser Situation, wenn so viele weggehen, dann hätten wir sicher gesagt, also Jünger, also ihr müsst mindestens noch bei mir bleiben, sonst gesagt, das sieht ganz dumm aus, wenn alle zusammen davonlaufen, was habe ich denn davon? Fortlaufenden Erfolg, oder? Das kann nicht gehen, dass ihr müsst unbedingt bei mir bleiben. Und Jesus sagt, wollt ihr auch weggehen? Er hat sie nicht gesetzlich an sich gebunden, sondern er hat Liebe herausgefordert. Wie reagiert ihr jetzt auf mich? Reagiert ihr mit Liebe zu mir, auch wenn die Rede hart ist, wie es die anderen sagen? Das Gesetz hat hier Gehorsam gefordert und Vorschriften gemacht, Strafen angedroht. Jesus aber stellt es den Jüngern frei, aus Liebe ihm weiter zu folgen. Sie dürfen folgen, sie hätten aber auch weggehen können. Die Liebe hat nicht gezwungen, aber sie wirbt um den Menschen. Und auf diese Freiheit zum Handeln hat Petrus eben dann das bekannte Wort gesagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und mit diesem Bekenntnis hat Petrus ausgedrückt, dass es außerhalb von Jesus Christus kein Wort gibt, das zum ewigen Leben führen. Jesus Christus ist einzigartig. Er ist aber kein Gesetz oder bloße Philosophie, sondern Er ist Gott in Person. Ein Gegenüber, wo uns auf unserer Lebensebene, eben auf der Ebene vom Sünder begegnet ist, als Person, nicht als Vorschrift, nicht als Denkgebäude, sondern als Person. Wir können uns im Alltag von vielen Sachen beeinflusst sein und unsere Zeit verbringen. Und das tun wir ja auch vor dem Fernseher, vor dem Computer, mit Maschinen und ja, mit allem anderen, mit Sport und was auch immer es gibt. Viele Sachen sind gut. Ich will jetzt auch gar nicht in Abrede stellen. Aber der Alltag mit einer Person zu verbringen, die einem lieb hat und die wir zurücklieben können, das ist etwas ganz anderes. Darum funktioniert das nicht, wenn man den alten Leuten im Altersheim einfach einen Fernseher herstellt und sagt, die können dort Fernsehen schauen. Da vereinsamt man. Auch wenn man die ganze Welt im Zimmer hat. Im Alltag müssen wir mit einer Person können unterwegs sein. Und die Einzigartigkeit unterstreicht Jesus selber mit einem sogenannten Ich-Bin-Wort, wo uns im Johannesevangelium überliefert sind. Es gibt ja 7 Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium. Es gibt noch ein 8, das dürfen wir nicht vergessen. In Matthäus ist noch ein Ich-Bin-Wort, wo Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Das ist auch ein herrliches Wort. Und ich möchte euch Mut machen, die Ich-Bin-Wort immer wieder zu lesen. Und zwar sagt Jesus in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir jetzt das einfach so lesen, ich bin der Weg, dann fragen wir uns vielleicht ja über den Weg für einfach philosophieren, welchen Weg hat er jetzt gemeint, welches ist jetzt der richtige Weg und welche Abzweigung. Und können uns fragen, wie können wir jetzt das im Leben umsetzen. Aber das hat Jesus eigentlich gar nicht gesagt und gar nicht wollen. Er hat nicht wollen, dass wir uns die Aufgabe machen, über viele Wege nachzudenken. Jesus hat nämlich betont gesagt, ich bin der Weg. Merkt ihr den Unterschied? Wenn man einfach sagt, ich bin der Weg, dann liegt das Gewicht auf dem Weg und dann studieren wir den Weg nach. Wie können wir das in Zusammenhang bringen mit dem Jesus? Aber wenn wir sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit, dann ist die Person von Jesus Christus im Vordergrund. Und das schließt das Ich, das da drinnen ist, schließt alle anderen möglichen Wege, die die Menschen gehen wollen, aus. Denn er sagt, ich, Jesus, ich, der Mensch gewordene Gott, ich bin der Weg. Der Weg zum Vater im Himmel ist also nicht eine Landkarte mit Vorschriften, sondern es ist Person Jesus Christus. Mir ist das vor allem aufgefallen, als ich mal eine Predigt vorbereiten für eine Abdankung. Und dort ist auf dem Trauerformular das Wort gewesen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Lazarus, Maria, Martha ist ja die ganze Geschichte dort. Und dann hat Martha Jesus gesagt, wenn du früher gekommen wärst, dann wäre Lazarus nicht gestorben. Dann sagt Jesus, ja, er wird auferstehen. Und dann sagt sie, ja, natürlich, ich weiß schon, dass er wird auferstehen, irgendwann dann in der Auferstehung, weiter weg. Und dann sagt Jesus, nein, ich bin die Auferstehung. Und er hat hineingerufen und Lazarus ist auferstanden. Das Ich, das grosse Ich, ist die Person von Jesus Christus. Ich hoffe, ich kann euch das überbringen, dass das Ich riesengroß wird und die Beziehung zu dem Ich, zu dieser Person Jesus Christus, dass ihr seht, das ist die Lösung. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wir können nicht mehr Gescheiteres erkennen als die Person von Jesus Christus. Wir können manchmal in dieser ganzen Schöpfung erkennen, wie das funktioniert und tut. Das mache ich auch gern. Das ist interessant. Aber das bringt mich nicht weiter als dass ich Jesus Christus als Person und persönliches Gegenüber erkenne, wo mich liebt, wo mich erlöst hat und wo mich im Tag innen jeden Tag begleitet tut. Mehr gibt's nicht. Den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Aber Gott ist so gescheit, dass er uns einen Weg gegeben hat, ein Evangelium gegeben hat, das das einfachste Gemüt begreifen kann. Das auch einen Behinderten begreifen kann, der nicht nach Mekka pilgern kann, der nicht, weiss nicht wie viel, opfern und was auch immer noch. Aber Jesus Christus kann erkennen. Gottes Kinder haben also nicht eine Menge Gesetze zu befolgen. Und wenn wir Mühe haben miteinander, dann ist es meistens, weil wir Traditionen anders auslegen. Gottes Kinder haben ein einziges Gebot von Jesus bekommen, wo Jesus ihnen sagt, so gebe ich euch ein neues Gebot, liebet einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Die Welt will nicht erkennen, wie viel das wir opfern oder wie viel das wir machen, wie viel das wir uns abrackern, wie gross es unser Glauben ist und wie viel das wir beten. An dem wird sie es nicht erkennen. Da wird immer wieder sagen, andere machen noch mehr als du. Aber an der Liebe. Gesetz erzeugt Angst. Liebe schenkt Agnose. Gesetz zwingt mich. Liebe lässt mir die Freiheit, darauf einzugehen. Gesetz ist toter Buchstabe. Jesus Christus ist lebendige Gottesliebe. Gesetz erfordert Erfüllung und Gehorsam. Wer kann schon ein Gesetz ganz erfüllen? Darum lebt der, der einem Gesetz folgen will, dauernde Angst vor dem Tod und der Verdammnis. Aber Jesus Christus liebt mich und hat mich mit seinem Sterben am Kreuz erlöst. Von meinen Sünden und meinem Unvermögen, ein Gesetz zu erfüllen. Er hat es erfüllt. Ich kann es nicht. Aber in ihm ist es auch für mich erfüllt. Darum erfüllt mich der persönliche Glaube an Jesus Christus mit Liebe zu ihm, mit Zuversicht und mit dieser Gewissheit nach dem Tod einmal bei ihm dürfen sein für Zeit und Ewigkeit. Wie das denn wird aussehen, das weiss ich nicht. Mir hat mal ein Unternehmer gesagt, also ich kann dir nicht immer Harfe spielen, das liegt mir überhaupt nicht. Dann habe ich gesagt, lass, wenn Gott in dieser Schöpfung so viel Kreativität hineingelegt hat, dann wird er in der Ewigkeit ganz sicher nichts Langweiliges für dich haben. Er hat schon die richtige Aufgabe für dich. Ist das Evangelium eine Religion wie jede andere auch? Nein. Nein. Es ist schlichtweg der einzige Glaube, der mich in Verbindung bringt mit dem lebendigen Gott und Schöpfer. Nicht, weil ich einem Gesetz folge, sondern der Person Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich, Jesus, bin die Auferstehung. Darum möchte ich euch Mut machen, an Jesus zu bleiben. Es wäre so einfach, das andere alles können lassen zu gehen. Und von der Liebe her prägt im Leben umgehen, auch mit meinem Nächsten. Ich bin dort auch müde, fragt nur meine Frau. Dann merkt ihr, dass ich müde bin. Aber dort dürfen wir üben. Weil wir jemanden haben, der uns liebt. Und das ist Jesus. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns begegnet bist in Jesus, deinem Sohn. Dass er wirklich die Erfüllung von allem ist und der Weg zurück zu dir. Lass uns in dem Glauben an die Person Jesus Christus wachsen, zunehmen. Danke, Vater, dass du uns das ermöglichen tust durch den Heiligen Geist. Und wir bitten dich, Vater, dass du uns das immer mehr auftust. Dass wir auch dürfen kindlich werden in unserem Glauben. Und wie ein Kind ganz einfach das dürfen annehmen und dürfen zur Ruhe kommen, auch in unseren Fragen. Danke, Herr, dass du das jedem Einzelnen schenkst, auch hier. du uns mit reinnimmst, einfach jetzt wirken von deinem Heiligen Geist, wo uns Jesus gross machen will. Und da wollen wir dir danken. Amen.